Hallo, liebe Zuhörer, sage ich heute und nicht Zuschauer, denn ich begrüße Sie zu unserer ersten RNF-Podcast-Folge. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin Angela Schrödelsecker, Redakteurin, Moderatorin beim Rhein-Neckar-Fernsehen. Meine Schwerpunkte sind Landespolitik, Reportagen, die Diskussionsrunde intensiv und aktuelle Nachrichten. Und jetzt gehört auch noch das Podcasten dazu. Ich treffe mich alle zwei Wochen mit einem meiner lieben Kollegen und Kolleginnen zu einem Gespräch hinter den Kulissen. Thematisch sind wir da völlig offen. Wir schauen, was hier in der Region so los ist und darüber quatschen wir ein bisschen. Und wir freuen uns, dass Sie heute bei unserer Premiere mit dabei sind. Und jetzt ist die Frage, wer ist denn wir? Wer ist mein erster Gast? Es ist unser Chefredakteur Marius Junginger. Marius, schön, dass du dabei bist. Und du bist jetzt seit rund einem Jahr, bist du jetzt unser Chefredakteur. Und genau darum soll es heute auch ein bisschen gehen. Wir ziehen mal so ein bisschen Bilanz. Dein erstes Jahr in Chefposition sozusagen.
Jo, spannend war es. Also.
Ich kann mir das vorstellen. Wie viele graue Haare hast du im letzten Jahr bekommen?
Ganz viele. Ich habe immer noch viel mehr verloren, als grau geworden sind. Also ich glaube, im Detail kann ich da später nochmal drauf eingehen.
Okay, wie war denn damals so der Punkt, als du gesagt hast, das Gespräch hattest mit unserem Geschäftsführer, du wirst der nächste Chefredakteur. Was ging da so in deinem Kopf vor?
Ja, das war nicht so definitiv, weil es eine Frage war. Er hat mir einfach mal die Frage gestellt, ob ich mir das überhaupt vorstellen kann. Ich habe da tatsächlich erst mal ein paar Tage überlegt, weil ich das war die Zeit kurz nach der zweiten Insolvenz, also keine einfache Zeit, bei der ich mir auch tatsächlich grundsätzlich die Fragen gestellt habe, was ich denn jetzt eigentlich mache oder ob das weiter der richtige Weg ist. Hab mich dann aber doch relativ schnell dafür entschieden, das zu machen, weil es halt doch echt eine richtig coole Herausforderung ist. Jetzt nicht gerade viele Chefredakteure in dem Alter es überhaupt in Deutschland gibt, deswegen...
Verrat uns mal dein Alter.
Ich bin, muss ich selbst kurz nachdenken, 35 geworden.
Hey, mit 35?
Ja, ist auf jeden Fall jetzt nicht gang und gäbe, sage ich mal.
Naja, aber offenbar, es gab Vertrauen in dich.
Das ist wohl wahr.
Das ist auch schön, ne? Blicken wir mal auf die erste große Herausforderung in diesem Jahr, Corona.
Ja.
Das war ja die Herausforderung für uns alle. Wie hat das denn jetzt die Arbeit von dir geprägt? Ich sage jetzt mal Planung, Koordination. Das war ja auf einmal alles wahnsinnig schwierig.
Also, ja, extrem. Also es war jetzt gleich irgendwie, das erste Jahr war echt ein extrem herausforderndes, was glaube ich gar nicht mehr so schwer wieder sein kann oder werden kann, weil echt ich in dem Jahr so viel gelernt habe, erstmal überhaupt so eine verantwortungsvolle Position zu übernehmen, überhaupt den Ton zu finden, wie man mit Kollegen umgeht, auch noch in einer Phase, in der sich die komplette Arbeitsweise nahezu von Monat zu Monat mit Umzügen, mit jeder dreht selbst, jeder schneidet selbst, hier und da gibt es Probleme technischer Natur, verändert hat, sodass ich da schon mal extrem drauf reagieren musste und dann noch Corona, dann noch Abstände einhalten bei uns in der Arbeit, weniger Termine besuchen können, weil es einfach keine gibt, weil viele Menschen vorsichtig sind, was völlig verständlich und nachvollziehbar ist. Ja, und dann halt dazu noch die Themensetzung und Findung, was dann manchmal auch relativ schwierig ist und bis in die Nacht dauert und... mir trotzdem meistens noch Spaß macht am Ende.
Du hast jetzt ganz viele Punkte angesprochen, auf die wir jetzt vielleicht aber ein bisschen im Detail eingehen.
Gerne.
Den Punkt Infektionsschutz.
Ja.
Du hast ja auch Verantwortung für uns. Also du musst ja auch aufpassen, dass wir alle irgendwo sicher unserer Arbeit nachgehen können.
Genau.
Diesen Spagat, wie hast du den jetzt gemeistert die letzten Monate?
Es ist tatsächlich schwierig. Andererseits wurde es dann auch besser mit dem Umzug aus der Ludenstraße, weil wir einfach auf drei Standorte verteilt sind und tatsächlich das jetzt auch schon einigermaßen gut leben konnten. Schwierig war die erste Phase im Musikpark Mannheim, in unserem Studio samt kleinem Redaktionsbüro. Da war man manchmal wirklich zu eng aufeinander, mussten dann immer extrem darauf achten, dass die Masken getragen werden, weil eben auch klar ist und klar war, dass sobald mal ein Fall in der, im Kreise der Redaktion aufkommen würde, dann wären wir relativ schnell handlungsunfähig. Das heißt, es war ganz wichtig, da immer ein Auge drauf zu haben, dass sich jeder dran hält, möglichst viele Leute von zu Hause aus arbeiten. Das hat dann ganz gut funktioniert und wir sind so einigermaßen da durchgekommen. Es hat einen Kamerakollegen erwischt, der dann auch mit einigen Redakteuren in Kontakt war. Das war dann die Phase, in der wir wirklich von zu Hause aus produziert haben, einmalig in unserer Historie. Der Benni und du habt es gut gemacht in der Woche.
Ihr habt jetzt alle mein Arbeitszimmer gesehen und wir haben Bennys Wohnzimmer gesehen.
Genau. Ich weiß nicht, ob ich neidischer bin. Beides es wunderschön.
Es war verrückt. Also es war absolut verrückt, diese drei Sendungen.
Erstmals, dass wir nicht aus Mannheim gesendet haben, tatsächlich in unsere Geschichte. Es war dann nicht Heidelberg, was man eigentlich hätte vermuten können, weil hier ja mal bald unser Studio sein wird. Nein, es war der Odenwald und das Kraichgauland irgendwo ganz hinten.
Genau.
Ich gehe mal nicht näher drauf ein, aber ja.
Aber das war auf jeden Fall waren völlig verrückte drei Tage. Das kann ich echt nur bestätigen. Aber wir haben das Beste draus gemacht. Wir haben gesendet. So, das war ja mal, ne?
Absolut, irgendwie hat es funktioniert. Ja. Auch hier da mit einem Fehler leider, muss man sagen. Aber ja, die Umstände waren wirklich nicht leicht.
Wir haben wirklich unser Bestes gegeben. Jetzt ist auch die Frage, Thema Gesundheitsamt, ne? Wie zufrieden warst du denn da, wie das alles ablief? Ich spreche jetzt nämlich genau diesen Corona-Fall an. Ja. Das war ja teilweise auch echt ein bisschen chaotisch gewesen, muss man sagen.
Ja, das war ein schreckliches Wochenende tatsächlich. Man freut sich irgendwie freitags ins Wochenende zu starten, vielleicht hier und da mal ein Bierchen zu trinken, Fußball zu schauen und so weiter. In welchem Rahmen das halt möglich ist noch. Und dann kommt freitags die Nachricht, dass der Kollege positiv getestet wurde. Dann ging es los. Jeder hat bei seinem eigenen Gesundheitsamt angerufen. Das war dann größtenteils Rhein-Neckar-Kreis und Mannheim. Und die Ansagen waren so unterschiedlich von Mensch zu Mensch, von Berater zu Berater, dass der eine Redakteur direkt in 10-tägige Quarantäne geschickt wurde, der andere nach einem negativen Test sofort wieder aus der Quarantäne entlassen wurde. Ja, und manche Menschen auch von Wochen später überhaupt gar nicht informiert wurden, die von unserem Kollegen als Kontaktperson ersten Grades angegeben wurden. Also wirklich ganz komisch und man kann es wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen Maße nachvollziehen, dass da eine gewisse Überforderung vorherrscht, aber um Planungssicherheit zu haben für die Tage und Wochen darauf, war es wirklich eine Katastrophe, um es mal so klar zu sagen.
Ja, also da ist definitiv auch noch ein bisschen bei allem Verständnis, aber das war schon für uns auch einfach für dich koordinationsmäßig für uns alle. Es war einfach,
für alle. Also da nehme ich jetzt nicht mal mehr mich
Es war vor, Chaos. War Chaos pur.
Absolut. Also, auch unser armer Geschäftsführer.
Ja.
Der hatte das auch nicht so leicht.
Ich glaube, der hat auch echt ein paar schlaflose Nächte gehabt. Es gab bestimmt Momente, in denen du gesagt hast, ich kann von diesem Corona nichts mehr hören. Also journalistisch. Ja. Dass du einfach gesagt hast, wir haben jetzt den 300. Beitrag, der sich mit Corona beschäftigt.
Also ganz ehrlich, ich kann da auch jeden verstehen, der da langsam ein bisschen frustriert ist. Ich bin selbst auch, wenn ich morgens, ich mache mal ein bisschen Fremdwerbung für die Öffentlich-Rechtlichen, wenn ich morgens das Morgenmagazin anschalte, um mich ein bisschen auf Stand zu bringen, was heute so in der Welt und in Deutschland im Besonderen passiert ist, dann nervt es mich auch jetzt schon manchmal. Das Problem ist eher, dass diese ganze Pandemie einfach jede Situation des alltäglichen Lebens von jedem Menschen, von jeder Institution, von jedem Verein und so weiter so dermaßen beeinflusst auf eine negative Art, dass es einfach in jedem Abschnitt des Lebens nur noch darum geht. Das merkt wahrscheinlich jeder selbst und das macht es für uns als Journalisten auch wirklich sehr, sehr schwierig, einfach mal eine ganze Sendung darüber hinwegzusehen, weil wir die dann einfach ehrlich gesagt nicht füllen könnten, weil überall, wirklich in jedem Belang, ja, da ganz viel passiert, was das beeinflusst und es für uns einfach nicht möglich ist, da voll und ganz mal drauf zu verzichten. Aber, versprochen, wir suchen auch schöne Themen drumherum. Das ist mir ein ganz besonderes Anliegen und ich hoffe, wir schaffen das auch hier und da mal.
Ja, genau. Welche Themen hast du dir denn? Du bist ja auch Journalist, du bist ja nicht nur Chefredakteur, du machst ja auch Beiträge. Welche Themen hast du dir denn dann gesucht, wo du gesagt hast, ich brauche jetzt mal was Schönes?
Ja, also das waren in den letzten Monaten einige sogar. Das ist das Schöne als Chefredakteur, da kann man sich selbst immer die Filetstückchen raussuchen und es einfach machen, ohne mit jemand anderem zu reden. Also das genieße ich sehr. Ich weiß gar nicht, was mir da jetzt besonders im Kopf hängen geblieben ist, aber auf jeden Fall eine Reportage über ein Haus, das mich sehr lange schon begleitet, das Collini Center in Mannheim, der Büroturm. Da durfte ich einfach mal einen ganzen Tag hinter die Kulissen blicken und es war echt geil. Also es hat mega Spaß gemacht mit den Leuten vor Ort. Mir hat es Spaß gemacht, selbst zu drehen. Ich hatte aber auch ausnahmsweise mal wieder einen professionellen Kameramann dabei, was man dann am Ergebnis doch auch sieht. Ich konnte mir Zeit nehmen für den Schnitt. Es hat richtig Spaß gemacht. Es war einfach eine schöne halbstündige Reportage mit richtig netten Protagonisten und coolen Bildern. Ja, sehr, sehr schön. Und ich habe meine Freunde von den Modulbaufreunden Ladenburg besucht.
Die dürfen nicht fehlen.
In nicht Ladenburg, sondern in Friedrichsfeld, Mannheim-Friedrichsfeld, direkt bei der alten historischen Lok. Ja, und das war wirklich auch richtig cool. Es macht mega Spaß. Es ist so eine Welt, in der man mal kurz 2-3 Stündchen echt die Welt drumherum vergisst. Und Ich finde, der Film ist auch sehr schön geworden.
Ja, die sind groß, die sind auch großartig.
Ja, sind cool,
also
ne?
Das sind coole Jungs.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das jeder jetzt als coole Jungs bezeichnen
ja,
würde.
Ja, doch, ich finde die spannend, die Jungs da. Die machen das schon ja. echt.
Also Liebe spannend auf jeden Fall.
Hingabe und Liebe und...
Also mir wurde verraten, dass es jetzt nicht unbedingt so richtig gut bei der Frauenwelt ankommt. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt so auf der Straße Street Credibility bringt, wenn du sagst, hey, ich... auch gerne an meiner Modelleisenbahn, aber auf jeden Fall sind sie sehr, sehr nett und mit absoluter Leidenschaft dabei, was ich immer respektiere.
Und es ist ja auch schön, wenn man mal was machen kann, was eben nicht mit Corona zu tun
ja,
hat.
Ja, absolut.
Das ist echt
genau
herrlich.
Diese Welt mal kurz
und,
vergessen.
Und weil du gerade eben angesprochen hast, selbst drehen, selbst schneiden, ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, das glaube ich viele nicht wissen. Also wir arbeiten schon seit geraumer Zeit, arbeiten wir Redakteure komplett autark. Mhm. Das heißt, wir drehen selbst, wir schneiden unsere Beiträge selbst, uns sind Redakteure. Also wir sind im Prinzip, wir machen 3 Jobs in einem.
Ja, wir kennen es beide noch von davor,
ja.
Als wir Cutter hatten und Kameraleute.
Genau.
Jetzt sind wir alles in Personalunion, ein tolles
genau.
Wort.
Ja. Also ich habe das auch nicht gelernt. Ich habe tatsächlich, ja. bin reine Redakteurin. Und so.
Ebenso.
Ne? Also wir haben es ja. wir wirklich uns selbst beigebracht.
Genau, Learning by Doing mit viel Zeit.
Ja.
Ja, beides sehr, sehr schwierig. Es macht Unterschiede auf jeden Fall.
Ja.
Aber man kann sich so weit, finde ich, reinfuchsen, dass man es nicht mehr so arg merkt. Und das fühlt sich dann wirklich auch sehr, sehr schön an. Wenn du einen ganzen Beitrag selbst von vorne bis hinten bearbeitet hast und im Optimalfall ist der Zuschauer auch noch zufrieden, dann ist das echt ein geiles Gefühl. Das macht den Job aus.
Ja, finde ich auch. Finde ich genauso. Und was ich ganz besonders, wie soll ich sagen, auch spannend finde, ist, wie man sich dann auch selbst weiterentwickelt über die Zeit hinweg. Also wenn ich mir Beiträge anschaue von ganz am Anfang
ja.
und jetzt die Sachen.
Oh ja.
Also da ist auch ein großer Entwicklungsprozess da. Und das hat auch wirklich was Spannendes. Wobei man natürlich auch sagen muss, nichts gegen die Kollegen, die das professionell machen, Kameraleute und Cutter. Du hast es eben auch schon gesagt. Es gibt dann eben manchmal auch Momente, da ist man wirklich dankbar, wenn man einen Profi dabei
oh ja.
hat, weil gerade wenn es in schwierige Situationen geht, wenn es schnell gehen muss, blöde Lichtverhältnisse sind und so weiter.
Viele Interviews finde ich auch immer, das
ja.
ist blöd, weil du dann das ganze Zeug hin und her schleppen musst, gleichzeitig
genau.
geht der dritte Interviewpartner schon weg und
ja.
Ja, du bist einfach nicht da, weil du im ersten gerade ein Interview
ja.
bist und das ist schwierig. Dann
ja,
manchmal.
Also es gibt absolut Situationen, da ist man sehr, sehr dankbar, wenn man einen Profi an seiner Seite hat und die
ja.
werden ja auch noch gebucht von uns. Und
ja, absolut.
So
der Frank Albitz zum Beispiel, mein BASF-Meister. Frank.
Genau. Ja, Frank Albitz an dieser Stelle hier gegrüßt, genau.
Mit dem Podcast wäre für ihn ein sehr, sehr, sehr gutes Format, weil er redet sehr gerne.
Ja, er redet ja. immer gerne die Atmo von.
Ja,
wir
genau.
Das jetzt, wir sagen
ja,
das
wir
jetzt
sagen
einfach.
Es einfach
kann es, damit kann er, glaube ich, leben,
ja.
oder wenn wir das sagen.
Also,
das
sind ja Fakten, ne?
Und genau, Fakten. Ja. Ja. No Fake News, Fakten. Was war denn so, du hast jetzt deine eigenen Themen gesagt dieses Jahr,
ja.
was war denn so dein Beitrag, also nicht, also den du nicht selbst gemacht hast, den du gesehen hast bei uns vielleicht oder,
mhm.
also nicht, ja, du, klar, du siehst ja alle Beiträge, aber wo du
ganz
sagst,
fast.
Oder fast, aber das Thema, wo du sagst,
boah.
Jetzt abgesehen von Corona.
Ja, das ist eben genau jetzt gerade eine so schwierige Frage.
Oder die Geschichte,
drumherum.
Die Geschichte
ja.
oder die Story oder irgendwas, was dich so ein bisschen bewegt, berührt.
Was hatten wir denn da Großes in diesem Jahr, was nichts mit Corona zu tun hat? Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Weil vor allem die Absagen von den Großevents, glaube ich, das sind,
ja.
was die meisten Menschen wirklich berührt hat. Und mich selbst persönlich, also es ist echt schwierig, aber ich finde auch, dass mich tatsächlich, dass mir die Sachen, die mir fehlen in meinem Privatleben, auch zum Ausgleich vom Professionellen, wirklich tatsächlich so hart fehlen, dass ich das als mein allbeherrschendes Thema...
Was fehlt dir denn am meisten?
Also,
was sind denn so
Sport,
die Dinge?
Ganz wichtig. Ich will unbedingt wieder Fußball spielen gehen, seit Anfang November nicht mehr. Das fehlt mir extrem. Und Sport 2, ich will auch unbedingt wieder ins Fußballstadion gehen. Ich will auch wieder mit dem SV Waldhof Mannheim auswärts fahren und das genießen mit verlängerten Wochenenden in München, Rostock und so weiter. Das sind so Sachen, die mir echt einfach fehlen. Ich will einfach mal wieder in die Kneipe gehen. Ich will gerne mal wieder in ein Sterne-Restaurant und stundenlang genießen einfach nur und so weiter und so fort. Tatsächlich ist das, was mich am meisten mitgenommen hat. Jetzt unabhängig davon hatten wir sehr, sehr viele schöne Beiträge auch. Tatsächlich denke ich da jetzt, wahrscheinlich weil du vor mir sitzt, an einige von dir. Also mir hat da auf jeden Fall der erste farbige Metzger in der
ja, der Viktor
Netti,
Pfalz,
ne?
Der, war,
Speyer
der war, ja, ja, der war toll.
Super
der, war,
cool.
der war toll. Da habe ich mich mit dem Thema Rassismus auseinandergesetzt.
Genau, und dann noch das Ganze mit einer Talkrunde verfeinert,
ja.
die ich sehr, sehr stark fand.
Ja.
Also das würde ich jetzt mal...
Ja, nehmen. Da hatte ich wirklich ganz starke Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner gehabt. Also das war wirklich eine ganz, ganz runde, tolle Geschichte, an die ich auch unheimlich gern zurückdenke, wenn ich an das vergangene Jahr denke. Also schön. Das war wirklich schön, dass du das erwähnst. Gefällt mir, weil die war wirklich...
Die war gut.
Das war gelungen.
So muss es sein.
Und du hast eben schon den SV Waldhof selbst angesprochen.
Ja.
Da möchte ich, also man kann mit dir nicht reden, ohne mit dir über den SV Waldhof zu sprechen.
Es kommt darauf an, wer mit mir redet.
Gib doch vielleicht mal deine Meinung zu dem Thema im Moment ab. Wie sieht es denn im Moment aus? Wie schätzt du die Lage so ein? Sag mal, jetzt gehen wir als Sportredakteur an.
Ja, so habe ich ja mal angefangen. Deswegen sehr, sehr gerne. Ja. Wobei ich da tatsächlich nie so die hundertprozentige Objektivität haben kann, weil ich einfach schon sehr lange ein blau-schwarzes Herz habe und auch haben werde weiterhin. Gehe ich zumindest mal von aus. Wie schätze ich die Situation ein? Es war sehr, sehr schwierig, der Anfang in die Saison, weil es doch einen sehr großen Umbruch gab in der Mannschaft, im Kader. Auch sehr viele Leistungsträger verletzt sind, Schuster, Diering, die einfach fehlen. Das heißt, es wurde eine komplett neue Mannschaft eigentlich zusammen aufgebaut, von einem neuen Trainer auch noch. Und der alte war ja jetzt auch nicht schlecht mit Bernhard Travis, der hat ja super Arbeit geleistet. Allerdings sehe ich das auch beim Neuen, dass das so ist. Aber es ist einfach keine einfache Situation. Auch mit vielen englischen Wochen, ein relativ dünner Kader. Also es könnte spannend bleiben bis zum Ende. Ich befürchte diesmal leider nicht nach oben, sondern eher nach unten.
Ja.
Aber... ich sehe die Mannschaft und den Trainer so stark und gefestigt, dass sie es am Ende schaffen werden. Nicht abzusteigen und weiter in der dritten Liga bleiben und wir weiter schöne Auswärtsfahrten genießen können.
Das heißt, jetzt sagt die Mischung des Sportredakteurs Herz und des Fanherz.
So ja, aber ich glaube, also in dem Fall war es echt maximal objektiv. Ich glaube wirklich, dass die das irgendwie hinbekommen, weil die haben eigentlich die Anlagen. Es ist nur ganz komisch und das verstehe ich nicht. Vielleicht kann ja irgendjemand hier drauf antworten, der es hört. Warum sind die einzelnen Halbzeiten immer so unterschiedlich? In der einen dominieren sie das Spiel komplett, in der anderen werden sie komplett dominiert. Das kann ich mir nicht erklären.
Na, vielleicht kommt eine Reaktion, genau. Das erklärt jemand. Abseits vom Spielfeld, wir haben es schon angesprochen, der Fußball hat eine Krise, eine ganz enorme Krise, da fehlen unheimlich viele Einnahmen, das ist eine ganz, ganz schwierige Zeit. Der Waldhof hat Gott sei Dank finanzstarke Investoren, da lief ja jetzt einiges an Kohle auch Richtung Verein.
Ja, ganz wichtig.
Aber wie lange wird denn aus deiner Sicht der Profifußball das packen? Also ich meine, wie schätzt du die Lage ein? Ich glaube mal, für einige Vereine wird es doch jetzt auch gerade echt eng.
Es ist sehr schwierig, weil du dann nicht von den Profivereinen sprechen kannst. Also du hast da irgendwie so eine eigene Liga mit FC Bayern München, danach kommen ein paar Top-Vereine, die jetzt erstmal, glaube ich, nicht in existenzbedrohende Situationen kommen, weil sie einfach viel Geld umsetzen, auch weiterhin viel Geld umsetzen, ihre Kostenstruktur ein bisschen anpassen und das dann, also auf kurze Zeit gesehen, nicht existenziell bedrohend wird. Dann hat man Werksvereine, die sowieso dann eher weniger ein Problem haben. Werksvereine, investorengeführte Vereine, die tun zwar auch immer so ein bisschen so, aber ich glaube tatsächlich, da ist das Problem weniger gravierend. Bei den Mittelfeldvereinen und erst Ende erste Liga, Anfang zweite Liga, auch dritte Liga-Vereinen, da wird es richtig schwer. Also da ist man auf Hilfen angewiesen. Das war schon im ersten Lockdown so, dass da die Bundesliga bzw. die Champions League-Vereine die ganze dritte Liga unterstützt haben mit Millionenbeträgen. Und tatsächlich wird es da richtig eng, wenn man nicht auf irgendwelchen anderen Arten und Weisen Geld bekommt, so wie eben beim SV Waldhof durch die Familie Beetz, was, glaube ich, in dem Moment extrem wichtig und lebenserhaltend war.
Ich glaube, insgesamt eine Million, oder korrigiere mich?
Also insgesamt eine Menge mehr, über die letzten Jahre gesehen, jetzt gerade akut eine Million, genau.
Das muss man auch erstmal sacken lassen, also ne, das ist schon ein Wort.
Absolut, ne? Muss man sagen.
Sind denn aus deiner Sicht so alle Entscheidungen der Politik da nachvollziehbar? Also findest du das, gehst du da überall mit oder sagst du na hier und da oder das hätte ich vielleicht noch extremer oder wie schätzt du das ein?
Ja, ganz schwierig, weil man weiß es davor nicht. Das ist das Problem. Im Nachhinein ist man immer schlauer, ist zwar eine blöde Floskel, trifft aber in dem Fall extrem gut zu. Also ich denke, dass es absolut verständlich ist, dass man eher auf Nummer sicher geht und dass man dafür auch gewisse andere Sachen in Kauf nimmt, wie ja, also herbe Auswirkungen auf die Wirtschaft vor allem. Das ist ganz klar. Da wird es viele Firmengeschäfte geben, auch Gastronomiebetriebe, die es danach wahrscheinlich nicht mehr so in der Art geben wird. Das weiß jeder und das ist auch teuer für den Staat, weil trotzdem Milliarden Hilfen ausgezahlt werden in der gleichen Zeit, Menschen arbeitslos werden und dann über andere Sozialsysteme aufgefangen werden. Das heißt, jeder macht sich diese Entscheidung sicherlich nicht leicht, weil es beeinflusst ja in der Rückwirkung dann genau die Staatskasse. Mit mehr Milliardenausgaben sogar. Deswegen würde ich da niemandem einen Vorwurf machen wollen, denke aber tatsächlich, jetzt gerade in der zweiten Phase hätte man schlauer agieren müssen. Und zwar vielleicht auch zentraler. Das ist in einem föderalistischen System natürlich nicht so einfach. Aber man hätte da sicherlich früher ab Oktober sehen können, was da auf einen zukommt und schneller und härter eingreifen können, sodass wir jetzt vielleicht schon über das Gröbste hinweg wären. So ist meine Meinung. Ohne allerdings das mit hundertprozentiger Sicherheit sagen zu können und auch ohne wirklich eine offene Kritik sagen zu wollen, weil ich schon verstehe, dass es da um Menschenleben geht und das über allem steht.
Ja, absolut. Ich glaube, die Entscheidungen, die trifft auch keiner leichtfertig. Hm. Also ich glaube, keiner sitzt da und trifft die Entscheidung irgendwie mal so im Vorbeigehen. Ich glaube, da machen sie schon viele Gedanken.
Das denke ich auch.
Aber ich denke auch, dass man vielleicht ein bisschen früher hätte, ein bisschen härter durchgreifen können.
Und auch der Sommer, das war so, als wäre es normal, irgendwie so gefühlt.
Ja.
Und da ist klar, dass das auch in den Köpfen der Menschen sich ein bisschen verankert, wenn man schon wieder fast normal lebt, mit hunderten Menschen im Jungbusch unterwegs ist und so. Ja. Dann gewöhnt man sich da wieder dran und will es nicht wieder abgeben. Und ich glaube, das war kein gutes Signal für Richtung Herbst, weil es einfach unterschätzt wurde ein bisschen.
Ja, das definitiv auch, ja. Gehen wir vielleicht mal auf deinen zweiten Schwerpunkt, neben Sportredaktion, Chefredaktion natürlich, die BASF.
Ja.
Wenn man sich das anschaut, was in Unternehmen momentan los ist, es sind ganz viele im Homeoffice, viele Unternehmen haben Homeoffice-Zwang, in die SAP zum Beispiel denke, BASF wird mit Sicherheit auch sehr viele Mitarbeiter jetzt im Homeoffice haben. Man darf nicht mehr einfach so überall hin. Wie gestaltet sich denn jetzt als Projektleiter für die Sendung BASF Insight denn da deine Arbeit in Corona-Zeiten?
Das ist eine gute Frage, weil ich das jetzt im Moment gerade noch gar nicht abschließend beantworten kann, weil jetzt wir erstmal in den nächsten Tagen sehen, wie wir das jetzt die nächsten Wochen weitermachen können überhaupt. Tatsächlich, weil die BASF sich schon zurücknimmt sozusagen. Also einfach, es geht darum, Kontakte zu vermeiden, ist klar. Weil auf so einem Werksgelände, auf dem eben doch auch extrem viele Menschen täglich zusammenkommen, ist einfach auch eine gewisse Gefahr da, dass das Virus spreadet. Und deswegen müssen wir mal schauen, dass wir ohne viele Kontakte trotzdem ein paar unterhaltsame und auch informative Filme zusammenbekommen. Auf dem Werksgelände sind eigentlich gerade nur noch wirklich die Produktionsarbeiter in den systemrelevanten Produktionsanlagen. Das heißt, dass das überhaupt, dass einfach alles weiter passiert. Ich glaube, die komplette Verwaltung, so gut wie es geht, ist im Homeoffice. Oder geht immer nur alleine arbeiten und dann sind die Kollegen im Homeoffice, dass es eben einfach zu wenig Kontakten kommt. Das heißt, die BASF geht da extrem verantwortungsbewusst mit um. Alles dem Schutze der Mitarbeiter unterordnen. Und ich denke, das ist schon auch verständlich und richtig, weil die BASF auch im Frühjahr recht schnell reagiert hat und da auch ein großes Hilfsprojekt gestartet hat mit Helping Hands, das, glaube ich, überall, nicht nur in der Region, gut ankam.
Ja, das war super. Die haben ja ganz viel Desinfektionsmittel, die haben ja ganze Produktionsanlagen umgestellt und haben da neue Abteilungen geschaffen in kürzester Zeit und haben dann irgendwie, ich weiß nicht, Tonnen an Desinfektionsmittel in die ganze Region, vor allem auch in Krankenhäuser, umsonst, Pflegeheime umsonst. Ne?
Genau.
Also das war schon enorm, was die BASF da gemacht hat.
Muss man sagen.
Aber hoffen wir mal, dass auch da bald wieder so ein bisschen was für Normalität reinkehrt, dass man mal wieder schöne Themen auch vom Werksgelände der BASF
absolut. Das wäre bekommen. Ein Wunsch
das meinerseits. Das wünschen wir uns alle. wir haben ja dieses Jahr nur wirklich einiges durch. Ne? Jetzt neben Corona ist jetzt leider auch unser Gesellschafter, der Andreas Schneider-Neureiter, völlig überraschend gestorben. Wie gehst denn du da als Chefredakteur mit so einer Nachricht um? Ne? Ich meine, das ist dann schon alles verändernd im Prinzip in dem Moment.
Ehrlich gesagt gar nicht als Chefredakteur, sondern erstmal als Mensch. Und als Mensch war das extrem schwer tatsächlich zu verstehen. Ich glaube, da ich noch relativ weit entfernt war vom Andreas Schneider-Neureiter, war es für mich wahrscheinlich noch einfacher. Und trotzdem, also der Tod in einer Zeit, in der man nicht damit rechnet, in jüngeren Jahren, mit Gesundheit versehen, ist, glaube ich, immer ein ganz, ganz schwieriges Thema, was wir als Menschen sehr, sehr schwer besprechen können, weil es einerseits so fern ist und andererseits trotzdem so nah, weil es einfach jederzeit passieren kann. Deswegen, ich will da auch ehrlich gesagt gar nicht unbedingt auf die wirtschaftlichen Auswirkungen oder auch die inhaltlichen eingehen, weil ich finde, da geht es tatsächlich um die Menschen und den Mensch und die Menschen, die da nah dran waren. Und das sollte man erstmal respektieren in der Öffentlichkeit.
Absolut. Jetzt daneben, du hast es vorhin schon angedeutet, wir haben es eben auch im Hintergrund mal scheppern hören.
Richtig.
Wir sind ja hier auch in der Umzugssituation. Der Andreas hat es ja, das muss man ja auch sagen, hat es ja sehr unterstützt, hat er ja gesagt, hier teilt euch auf, geht nach Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg und hat uns da ja sehr unterstützt als RNF und als Gesellschafter. Und jetzt sind wir gerade mitten in diesem Prozess drin, in diesem Umzugsprozess. Wie schaffst du das denn? unseren Flohhaufen, sage ich jetzt mal, von Redakteuren auch über diese ganze Region hinweg irgendwie unter Kontrolle zu behalten. Wie ist denn das für dich jetzt?
Ja, gar nicht meistens. Ne? Das will ich auch gar nicht unbedingt. Ich weiß gar nicht, ob ich da vielleicht ein bisschen anders bin als meine Vorgänger, aber ich bin schon sehr auf Selbstverantwortung, auf dem Selbstverantwortungstrip. Und ich finde schon, dass jeder ein mündiger Mensch ist und auch eine gewisse Ausbildung genossen hat. Und einfach weiß, was relevant ist und wie man es umsetzt. Und deswegen finde ich, dass da jeder schon bis zu einem gewissen Maße einfach selbst machen soll auch und definitiv kann. Und ich fühle mich da bisher auf jeden Fall auch bestätigt. Klar, ansonsten haben wir noch unsere Redaktionskonferenzen morgens und abends. Die sind da schon wichtig, um mal auf Stand zu kommen, was jeder macht. Und
virtuell, aber virtuell genau, nicht mehr vor Ort. Ne?
Ist wie, ja schon fast selbstverständlich
wie früher,
geworden.
Ne? Sondern ja. Wir sind da auch virtuell unterwegs.
Ich denke, das wird auch so bleiben. Mit den drei Standorten macht es ja keinen Sinn, sich morgens zu treffen. Also insofern wird es bestimmt so bleiben. Und das ist ein gutes Tool, um einfach zu sehen, wer was wann macht, wie wir die Sendung heute wirklich zusammen ausarbeiten können, was es vielleicht noch Aktuelles gibt, was für die nächsten Tage passieren könnte, sollte. Ja, und damit ist es so, dass ich das Maß an Kontrolle habe, was ich benötige. Mehr möchte ich nicht.
Ja, aber du hast gerade einen ganz interessanten Punkt angesprochen. Du machst es anders als die Chefredakteure, die ich bisher kannte, auch nicht nur beim RNF, sondern überall. Da war schon eine relativ strenge Hierarchie auch da. Ne?
Ja.
Ich habe das Gefühl, dass sich das jetzt durch dich total verändert hat, was ich persönlich als sehr positiv, als sehr angenehm empfinde, diesen Führungsstil.
Danke.
Ja. Nee, das ist auch wirklich, ich finde es wirklich, weil du eben, wie gesagt, du gibst uns Redakteuren ja auch eine gewisse Verantwortung, Selbstverantwortung und wir sind ja alle nicht auf den Kopf gefallen. Ne? Also von daher
genau. Gibt
es ja auch Vertrauen in einen und das ist ja auch schön, wenn man Vertrauen bekommt. Ist ein positives Gefühl. Welche Bilanz ziehst du denn jetzt so nach einem knappen Jahr, in dem es halt mal anders lief? Der Benjamin Heinrich ist dein Chefvertreter, ihr macht das zusammen.
Genau.
Welche Erfahrungen habt ihr beide denn mit diesem neuen Führungsstil bei uns gemacht?
Ja, also erstmal war es auf jeden Fall eine Fehlentscheidung, den Benny da ins Boot zu holen. Das werde ich mir nie verzeihen. Nee, Quatsch, Benny, ich liebe dich. Das war ein blöder Witz.
Ja,
also nee, es war
kann er ab.
Ich glaube auch. Es war ein schönes Jahr, tatsächlich auch oft sehr aufreibend. Die Bilanz fällt trotzdem positiv aus. Also ich finde es echt cool. Ich finde, es sind richtig schöne Themen entstanden. Auch durch das relativ freie Arbeiten. Es geht ja nicht ganz so, wie du es jetzt gesagt hast. Also hier und da muss ich auch schon mal administrativ oder... ich probiere das dann eher im persönlichen Zwiegespräch jetzt machen, nicht in der Öffentlichkeit, aber hier und da auch mal ein bisschen lauter werden oder ein bisschen direkter. Das gehört auch zum Job dazu. Das darf man wirklich nicht vergessen. Das fällt nicht jedem leicht. Im Optimalfall schaut man sich danach in die Augen, gibt sich die Hand und weiter geht's. Mit einem positiven Effekt. Manchmal dauert es länger, manchmal geht's schneller. Da sind die Charaktere unterschiedlich, was auch spannend ist. Aber alles in allem muss ich echt sagen, dass ich auf viel Akzeptanz gestoßen bin, auch auf viel Vertrauen von eurer Seite, was auch nicht selbstverständlich ist, weil ich ja im Vergleich zu allen anderen, glaube ich, am zweitkürzesten erst hier bin, zu allen anderen Redakteuren, alle anderen länger da waren und das natürlich gar nicht so einfach ist aus der Grundsituation heraus. Zum Beispiel sind auch meine beiden Vorgänger noch weiter Teil der Redaktion. Es geht einfacher als Grundvoraussetzung. Aber es ist auch sehr spannend, was so persönliche und soziale Dinge anbelangt. Da kann man eine Menge lernen. Und ich muss sagen, ich bin da echt jedem dankbar, wie er das mitgetragen hat und weiterhin mitträgt.
Ja, wir müssen aber noch auf ein Thema zu sprechen kommen, was jetzt nicht ganz so... Wir hatten in der letzten Zeit einiges an technischen Problemen.
Ja.
Also zumindest mal mit einem Satz, finde ich, sollte man was dazu sagen. Also da waren viele Zuschauer auch ein bisschen zu Recht, ein bisschen stinkig.
Ja, absolut.
Weil Sendungen nicht sauber gelaufen sind, weil es war hier und da wirklich knarrte es echt im Gebälk, anders kann man es nicht sagen. Es war echt ein bisschen schwierig.
Ja, absolut.
Das hat Gründe, da brauchen wir jetzt gar nicht groß drauf einzugehen. Das ist natürlich der Umzug. Wir haben die Technik, wir haben die komplette Sendeabwicklung einmal komplett neu verändert.
Ja,
wir haben so viel verändert. Wir haben uns einmal auf links gedreht, komplett. Und ich glaube, aber wie ist es denn, da brauchen wir jetzt gar nicht groß drüber zu sprechen. Aber die Frage ist, wie gehst denn du als Chefredakteur damit um? Weil du musst deine Inhalte, die Beiträge sind rechtzeitig fertig, alles liegt vor. Und am Ende hängt es dann doch wieder an Internet oder an was auch immer.
Ja, also ich muss sagen, ich bin dann schon manchmal etwas angefressen. Ich weiß nur auch andersrum, dass es ja keiner absichtlich macht. Und dass es eben so viele neue Arbeitsabläufe sind, egal wo es dann immer gehapert hat, da will ich gar nicht drauf eingehen. Dass es irgendwie auch bis zu einem gewissen Maß leider verständlich ist und ich niemandem daraus einen Strick drehen würde. Aber es ist schon manchmal sehr frustrierend. Das ist die sogenannte Grünwalsche Klammer. Wolfgang Grünwald, ein Kollege. Man beendet einen Beitrag so, wie man ihn begonnen hat, um irgendwie so einen Sinnabschluss zu finden und den Kreis rund zu machen. Und deswegen mache ich das jetzt genauso und sage, das hat mich einige Haare gekostet.
Das sind wir wieder bei den grauen Haaren.
Genau.
Ja, das ist auch, wobei ich bin noch nicht ganz, also ein paar, du bist noch nicht ganz von der Leine. Und zwar habe ich doch noch eine Sache. Die aufmerksamen RNF-Zuschauer haben bestimmt mitbekommen, dass die Carina jetzt nicht mehr Lesch heißt, sondern die Carina heißt jetzt Junginger. Das heißt, es gab auch was Positives. Also neben dem ganzen Corona und Umzug und was auch immer.
Ja.
Ich will jetzt auch gar nicht, aber eine Frage habe ich. Ist RNF beim Abendessen Thema bei euch, ja oder nein?
Ja, leider zu oft. Nicht immer, wir probieren es zu vermeiden, aber leider zu oft, ja. Weil es halt doch noch, es ist halt bei uns blöd, ne? Die Zeit ist so 18.30 Uhr, ist unsere Sendung fertig, dann bis 19 Uhr sprechen wir nochmal zusammen. Das ist halt dann quasi direkt danach die Abendessenzeit. Das heißt, das geht dann oft fließend ineinander über. Aber wir probieren es weiter zu vermeiden.
Naja, ich kenne es ja aus eigener Erfahrung. Genau. Ich habe ja auch RNF intern geheiratet, von daher, deswegen auch diese Frage, ne? Ja. Dieses Abgrenzen.
Ja, ja, klar. Ne?
Das ist gar nicht so einfach.
Nee, überhaupt nicht.
Dass man auch mal sagt, so, jetzt sind wir aber Angela
und Kai.
Vor
allem in der Zeit nicht, du kannst ja auch nicht rausgehen. Ne?
Ja,
kannst
genau.
Du ja nicht einfach mal ins Irish Pub um die Ecke oder
genau.
Ja, ja, ins Restaurant. Fällt es einfacher, es zu vergessen. Ja. Oder ins Kino oder ja. Auf ein Fußballspiel. Zu Hause ist es schwieriger, weil absolut. Man auch viel von zu Hause arbeitet, der Laptop steht noch nebendran, dann guckt man um 9 auch nochmal kurz rein, ob was war und so weiter. Also es vermischt sich alles so ein bisschen und ich hätte da schon lieber, wenn ich mir das wünschen dürfte, ein paar härtere Abgrenzungen.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Welche Ziele haben denn der Benni und du für die nächste Zeit eigentlich? Jetzt gehen wir mal von Corona so ein bisschen weg. Irgendwann wird das ja hoffentlich. Ne?
Ja,
aber
genau.
Was sind so
das
Ziele?
Wir jetzt mal weg.
Was habt ihr für redaktionelle Ideen? Was wollt ihr machen?
Ja, ganz, ganz viele. Also wirklich fast zu viele, um das hier zu sagen, weil es auch alles noch nicht so richtig spruchreif ist. Aber ja, neue Sendereien, mit denen wir in diesem Jahr schon gestartet haben. Zwei Intensiv und Urban, die wir selbst produziert haben. Dann noch Wir hier der Ham, was wir auch selbst produzieren, nur mit einem freien Redakteur. Und da wollen wir weiter ran. Also wir wollen mehr Inhalt, aber auch mehr Entertainment. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich glaube, der Benni und ich nehmen neben dem Informationsgehalt auch das Thema Unterhaltung vielleicht ein bisschen stärker in den Fokus. Dass es uns auch mehr um Bildsprache, Musik und Entertainment geht, als nur um die Fakten, was natürlich auch wichtig ist. Es sollte sich die Waage halten. So ist unsere Herangehensweise und da wird sich eine Menge ergeben, ohne dass es jetzt leider schon spruchreif ist.
Ja, da warten wir einfach ab.
Wir wollen Nachwuchs haben, auf jeden Fall.
Nachwuchs?
Ja, wir würden gerne ausbilden.
Schön.
Ausbilden oder junge Redakteure.
Ja.
Das wäre, glaube ich, Bennys und mein erster Wunsch fürs neue Jahr.
Das ist doch schön. Ihr wollt Babys haben.
Genau.
So ihr wollt kleine Journalisten-Babys haben, ja. Die ihr dann heranwachsen lassen
richtig.
Könnt bei uns.
Mit Hilfe von euch.
Ja, das werden wir. Wir sind gerne
Babys. Ihr dürft die Gießkanne mal führen.
Genau, und wir dürfen mal Babys mit euch spielen.
Genau.
Ne? Nee, aber das finde ich schön. Also ich finde, Nachwuchs haben wir wirklich, das haben wir uns echt verdient. Das sollten
ja.
wir.
Finde ich auch. Also Ralf, ne? Hier.
Genau,
du
Ralf
bist nächste Woche oder in zwei Wochen hier dran. Also
genau, der Ralf wird an dieser Stelle, der Ralf wird dann unser nächster Gesprächspartner höchstwahrscheinlich sein, dann werde ich ihn gleich mal löchern.
Jetzt muss er. Ja.
Jetzt hat er gar keine Chance. Jetzt ist er dran. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Ich bin ja begeisterte Podcast-Hörerin. Ich höre schon seit Jahren ganz viele Podcasts und liebe dieses Medium. Wie ist es denn mit dir?
Gemischt, ehrlich gesagt. Ich finde manche richtig beschissen. Darf ich das so sagen? Ja, im Podcast darf ich. Ich finde manche wirklich richtig beschissen. Das ist ganz schrecklich, kann ich nicht zuhören. Ich finde manche richtig gut. Ich will jetzt keine Werbung machen, glaube ich, für bestimmte. Aber ich finde einen, der eher in die Unterhaltungsrichtung geht, fast schon Fantasierichtung und einen sehr ernsten mit einem Crime-Hintergrund sehr, sehr gut. Das ich mir vor allem auf längeren Reisen dann sehr gerne stundenlang am Stück anhören.
Also, dann habe ich einen richtigen Gesprächspartner hier gehabt.
Ja.
Für die erste Folge.
Ich weiß nicht, ob ich mir meinen eigenen anhöre. Das ist komisch. Ich glaube nicht. Das ist
ein bisschen verrückt.
Ja.
Ja, schauen wir mal.
Ja, genau.
Ja, gut, wir gucken. Okay, liebe Zuhörer, das war's mit unserer ersten Podcast-Folge. Schön, dass Sie dabei waren. Danke an dich, Marius.
Ja, sehr gerne. Ich danke dir, Angie, auch für die Blumen am Anfang. Da konnte ich ja gar nicht drauf eingehen. Die lieben Kollegen und so. Da bin ich ja rot geworden.
Ja, Gott.
Fast vom Sockel gekippt.
So ein bisschen nett kann man heute mal sein. Oder zur Premiere sind wir mal nett.
Ja, genau. Das, und dann nichts. Genau, der Ralf kriegt dann volle Breitseite.
Ah ja, dann bei der zweiten Folge, da hauen wir richtig drauf. So, also in zwei Wochen hören wir uns hoffentlich wieder. Dann,
wir nicht, aber...
Genau, aber...
Ja,
ne?
Genau,
wir sind am Start und dann bin ich gespannt, was der Ralf Kühn alles so zu erzählen hat. Und bis dahin bleiben Sie gesund, machen Sie es gut und tschüss.
Tschüss.